9 Ferienwochen, 9 Sommergäste. Das war die Idee für diesen Sommer von uns bei Was wichtig ist. Jeden Freitag in den Sommerferien haben Christine Meierhofer, Clemens Patek und ich, also andere reichweitenstarke PodcastmacherInnen des Landes, zu uns eingeladen und sie gefragt, was ihnen wichtig ist. So war Richard Hemmer da zum Beispiel, er ist die eine Hälfte vom Duo Geschichten aus der Geschichte und Florian Freistetter, der Einzelkämpfer von den Sternengeschichten. Außerdem war das Duo Astrid Aschenbrenner und Sophie Forster-Vogelsberger von Schauen wir mal bei uns zu Gast und 2 von 3 Macherinnen hinter dem Comedy-Podcast Drama Carbonara. Ja, der Sommer geht jetzt langsam zu Ende, was man ja auch ein bisschen an dem Italien-Tief merkt, das über uns hinwegzieht. Und zum Finale unserer Reihe gibt es ein kleines Spezial. Die beiden reichweitenstarken Nachrichten-Podcasts Was wichtig ist von der Presse und Thema des Tages vom Standard treffen aufeinander und reden über das Nachrichtengeschäft und über Innovationen und die Schwierigkeiten, die sich dabei auftun können, wenn man sie in einem alteingesessenen Medienbetrieb einführen möchte. Zu Gast bei meiner Kollegin
Christine Meierhofer
und bei mir Anna Wallner im Pressestudio ist deshalb heute Scholt Wilhelm. Er hat Thema des Tages, den Nachrichtenpodcast des Standard, aufgebaut und ist heute verantwortlich für das Audio- und Videoressort.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Ja, und die Idee zu diesem Treffen hat uns eine Hörerin auf Spotify geschenkt. Sie schrieb nämlich einen Kommentar unter eine Podcast-Folge über das EU-Defizitverfahren, das Österreich drohen könnte. Und da meinte sie, eine Abwendung des EU-Strafverfahrens sei ja mittlerweile wahrscheinlicher als das Thema des Tages und was wichtig ist, jemals am selben Tag unterschiedliche Themen hätten. Tja, wir finden, diese Hörerin ist zu streng zu uns und sie übertreibt, denn eigentlich ist es sogar erstaunlich, wie selten die beiden Nachrichtenformate das idente Thema am selben Tag aufgreifen. Aber es war ein guter Einstieg in unser Gespräch, in die letzte Sommeredition von Was wichtig ist.
Ich glaube, der Vorwurf ist genauso gerechtfertigt, wie er irrelevant ist, weil, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ich finde das legitim, soll jeder seine Meinung äußern, weil natürlich berichten große Medien das, was die meisten Menschen interessieren. Und wenn wir uns nicht ein bisschen überschneiden würden, dann würde das bedeuten, irgendjemand macht von uns beiden eine schlechte Arbeit.
Genau. Ja, ich sehe das auch so. Ich meine, es sind halt nachrichtliche Formate, da wird zwangsweise auch mal das eine oder andere Thema geben, das da wie dort vorkommt.
Es ist meistens dann, wenn wirklich Breaking passiert. Wir haben vorher auch nachgeschaut, also am 10. Juni zum Beispiel am Tag des Amoklaufs in Graz sind wir nicht daran vorbeigekommen und am Tag darauf oder auch beim Ausbruch des Konflikts zwischen Israel und Iran. Aber seitdem ist es nicht so oft vorgekommen. Also ich finde, diese Hörerin hat Unrecht.
Ist auch ein Vorteil der Sommerpause sozusagen und des Sommerlochs, des sogenannten, dass man Themen aufgreifen kann, die einen interessieren, die vielleicht nicht so den Mainstream diktieren. Und ich muss auch sagen, selbst wenn wir uns überschneiden, ist es trotzdem interessant, weil ich als Medienkonsument muss auch sagen, ich schaue mir Nachrichten auf verschiedenen Plattformen an und mich interessieren ja die unterschiedlichen Blickwinkel. Also ich sehe da gar keinen Widerspruch.
Ja, vor allem auch, wir haben ja auch andere Gäste, nicht? Also natürlich. Und eben auch als Zeitungen andere Haltungen. Ich würde gern damit beginnen, Scholt, unser Podcast heißt ja, was wichtig ist. Was ist denn dir gerade wichtig in diesem Sommer 2025?
Mir persönlich oder nachrichtlich?
Ganz wie du möchtest.
Beruflich und nachrichtlich ist mir wichtig, dass wir gerade in so einer Phase, wo jetzt vielleicht nicht so viel passiert, wir spannende Themen finden, die uns interessieren, wo wir auch glauben, dass es die Hörerinnen interessieren können. Ich mache gerne in dieser Phase Deep Dives mit Leuten, die wir sonst schwerer bekommen, die man längerfristig anfragen muss. Und diese Zeit nutze ich und ich merke, dass das eigentlich total positiv ist, weil wir schaffen es, dieses Sommerloch, das eigentlich gar nicht mehr so existiert wie früher, nicht nur überbrückbar ist, sondern auch dazu führen können, dass wir neue Hörerinnen und Hörer gewinnen können und ja, und auch unsere Zugriffe nicht nur halten, sondern auch steigern können.
Okay. Und da passt vielleicht ganz gut dazu, dass wir dich noch am Anfang ein bisschen besser kennenlernen wollen. So quasi, wer ist eigentlich Scholt Wilhelm? Ich habe eine Gemeinsamkeit von uns beiden entdeckt.
Wir machen Podcast.
Wir sind sogar zwei, wir machen Podcast, aber wir sind beide 2006 in den Medien angekommen, in denen wir immer noch sind. Also wir haben nächstes Jahr man darf es gar nicht laut sagen,
20-Jähriges.
20-Jähriges. Aber vielleicht erzähl uns mal,
ich
wie
ja schon
bist
mit 15
du eigentlich
begonnen.
Zum Stand gekommen? Wie bist du eigentlich zum Stand gekommen? Wie war das 2006 und was hast du bis dahin gemacht?
Boah, da war ich ein Baby gefühlt. Also 2006 war ich 23. 23, mir war mit 14 Jahren klar, dass ich einen schreiberischen Beruf haben möchte und ausführen möchte. Mit 14 und zum ersten Mal verliebt sein, war das mehr so Gedichte schreiben und all diese Peinlichkeiten. Später wurde es dann Geschichten schreiben, Kurzgeschichten schreiben. Und dann war mir klar, ja, wenn ich schreiben möchte, aber damit Geld verdienen möchte, dann brauche ich was anderes als Autor sein, weil das ist ein ziemlich langer Weg bis dorthin. Ja, deswegen bin ich zum Journalismus gekommen und habe angefangen, unbezahlt für Videospielmagazine zu schreiben. Damals war es üblich, dass man ein Videospiel in die Hand gedrückt bekommen hat, gesagt, das ist deine Belohnung. Rezensier 10.000 Zeichen, Spiel 40 Stunden und ja, ein guter Weg, um in dieses Business einzusteigen, zu lernen, was es heißt, für wenig Geld oder gar kein Geld sehr viel zu arbeiten, seine Leidenschaft dafür zu entwickeln und herauszufinden, was es bedeutet, sich durchzubeißen, dran zu bleiben.
Scholt Wilhelm hat sich also 2006 beim Standard beworben und erst einmal eine Stelle als freier Dienstnehmer im Webstandard bekommen, bevor er dann später angestellt wurde. Und danach hat er immer wieder etwas Neues ausprobiert, wie er uns erzählt hat. Zum Beispiel den Game Standard entwickelt, also ein Videospielressort. Und später dann das neue Technologie- und Zukunftsressort Edition Zukunft. Und es war genau dort, wo er dann die Initiative ergriffen hat und sich überlegt hat, wie man einen Podcast für den Standard entwickeln könnte.
So wie ich das erlebt habe in meiner Karriere, war, dass wir nie Geld für irgendwas gehabt haben und alles musste aus einer Initiative heraus entstehen. Und ich bin ein guter Mensch für das, weil ich bin so eine Art Schweizer Taschenmesser, der sich einmal sagt, ja, das schaffe ich schon, das probiere ich und ich klemme mich dahinter. Und so war das bei Podcast auch. Also wie ich habe gesagt, wir brauchen ein Aufnahmegerät, wir brauchen zwei Mikros. Ja, und dann nehmen wir mal Folgen auf und im Prinzip das Interview führen, das kannte ich ja schon aus meiner Arbeit, habe ich sehr viel gemacht. Dass Podcast natürlich ein bisschen was anderes ist, das habe ich dann später gelernt. Aber so ist es entstanden.
Das ist ja eben auch, wie man immer so hört, einer der Erfolge oder die Gründe, warum das mit Podcasts dann zum Starten so leicht geht, weil es eigentlich so wenig Geld braucht am Anfang.
Extrem wenig Investitionen.
Ein ruhiger Raum und ein paar Geräte. Und wir haben ja im Gegensatz zum Standard, wir haben es ja fast gleichzeitig begonnen. Es war, glaube ich, auch dieses Wahljahr 2019 nach Ibiza, in dem man das Gefühl hatte, okay, da tut sich einfach auch was mit dieser neuen Neuwahl nach diesem Crash der Bundesregierung. Aber wir hatten nur ein Wochenformat.
Wir haben auch keine Soundprofis gehabt, in dem Sinne auch keine Radiomenschen. Wir sind ja ein textbasiertes Medium. Und dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen Musik, wir brauchen die Produktionsabläufe und wir brauchen das Equipment. Ja, Musik, wer macht das? Wir haben jetzt kein Budget, um Musik komponieren zu lassen. Ja, bin ich nach Hause gegangen am Freitag, habe mich hingesetzt vor meinem Laptop, habe GarageBand aufgemacht und zum ersten Mal in meinem Leben eine Musik komponiert. Also wirklich mit Loops und ganz, ganz einfach einen Sound entwickelt. Wie könnte dieser Startsound klingen, den wir haben? Und dieses aus diesem einfachen Loop wurde nicht nur jeder weitere Jingle, den wir in unserem Podcast verwenden, in abgewandelter Form, sondern auch das Standard-Sound-Logo später. Mhm. Also von 2019 hinweg ist dieser Loop, den ich damals wirklich aus dem Nichts geschaffen habe, professionalisiert worden. Wir haben später ein Tonstudio engagiert dafür, das uns seitdem begleitet hat. Und haben das immer wieder in verschiedene Themen eingegossen. Und dieser Sound ist damals entstanden, einfach aus der Notwendigkeit heraus, sie brauchen irgendwas, um starten zu können. Und das fand ich auch das Schöne daran, ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, so lange schon beim Standard bin, dass mir auch der Freiraum gegeben wurde, solche Sachen auszuprobieren und nicht gesagt wurde, na Moment, also bevor wir das machen, müssen wir erstmal ein Jahr lang einen Prozess aufsetzen und alle Stakeholder an Bord holen. Damals war das eine sehr, sehr schnelle Aktion.
Ich glaube auch, dass das einer der Vorteile und Gründe des Tageszeitungsbusiness ist. Ich glaube, dadurch, dass man gewöhnt ist, jeden Tag eine Zeitung zu machen, also das ist das, was wir alle gelernt haben, dieses schnelle, tägliche, egal ob jetzt online oder print, ist sozusagen die Idee, was Neues aus dem Boden zu stampfen, was sozusagen in so kleinen, überschaubaren Häppchen produziert wird, irgendwie vielleicht leichter, als wenn man gewöhnt ist. Man muss eben bei allem, was man macht, einen riesengroßen Plan haben und das irgendwie super durchtakten. Es könnte jetzt für viele, glaube ich, von außen, die ein Produkt herstellen, verkaufen oder ich weiß nicht, in Marketingfirmen oder so, wirkt es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, du hast vorher gesagt, amateurhaft. Naja. Aber es entsteht dann halt dabei was trotzdem. Auch wenn es nicht perfekt ist und wenn man sich natürlich zurückerinnert, ich glaube, es geht uns allen so, wenn man die ersten Folgen hört. Ich gebe auch zu, ich kann mich erinnern an die ersten Edition Zukunftspodcast. Da habe ich mir gedacht, na, also der Standard, die Audioqualität lässt zu wünschen übrig und so weiter. Aber auch wenn wir unsere eigenen Sachen hören, da ist schon, oder beim Falter oder so, die ersten Podcasts, da ist auch wirklich am Anfang viel Amateurhaftes dabei gewesen. Es war halt so.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach zwei Zugänge zu behalten. Wenn man nichts zu verlieren hat und kein Budget hat, dann ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und einfach mal machen. Wenn man schon erfolgreich ist, dann vielleicht mit Vorsicht rangehen. Mhm. Weil dann hat man was zu verlieren. Ja? Und deswegen ist für mich klar, wenn wir jetzt schon ein erfolgreiches Podcast-Ressort haben und viele tolle Angebote haben, mit denen wir auch Geld verdienen, dann kann man nicht mehr sagen, okay, stürzen wir von heute auf morgen alles um und machen alles neu. Da muss man behutsamer rangehen.
Lust auf eine kurze Pause? Wie wäre es denn mit einem kleinen Rätsel? In unserem digitalen Rätselbereich warten täglich 4 neue Herausforderungen auf euch. Quadruppel und Wortklapperei für die Sprachspieler, Arukone und Sudoku für die logischen Denker. Probiert es aus in der Presse-App und auf diepresse.com. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge.
Ich bin ja quasi bei diesen Anfängen noch gar nicht dabei gewesen und quasi in Personam ein Beweis dafür, dass auch Dinge gut laufen können und auch wachsen können. Deswegen würde mich auch interessieren, wie hat sich es dann bei euch weiterentwickelt? Also wie hat sich eure Arbeit dann, ist wahrscheinlich gewachsen und hat sich wahrscheinlich auch verändert?
Es hat sich rasant weiterentwickelt. Ich muss sagen, wirklich, wie du gesagt hast, wenn man die ersten Folgen anhört, ich bin am Anfang als nicht ausgebildeter Sprecher in diesem ehemaligen Raucherkammer gestanden, stundenlang, und habe mich gehasst dafür, dass ich nicht sprechen kann. Also ich habe Moderationen 14 Mal aufgenommen und alles wiederholt und wirklich so viele Stunden da rein investiert, dass ich das, was ich nicht konnte, aufhole. Und so, glaube ich, kann man das fürs ganze Projekt Podcast beim Standard auch sagen. Wir haben in wenig Zeit irrsinnig viel aufholen können, was Radiosender etc. schon gekonnt haben. Wie ist es dann weitergegangen? Wir sind gestartet im August und das war von Anfang an gut gehört. Wir haben es geschafft, tatsächlich diesen Rhythmus, jeden Tag eine Folge zu produzieren, aufrechtzuerhalten. Damals habe ich das allein gemacht. Und auch geschnitten, moderiert, alles aus einer Hand. War eine spannende Zeit. Ich konnte mir im Prinzip aussuchen, was ich mache. Und das Größte, was wir damals geschafft haben, mit wir meine ich alle, die an dem Podcast beteiligt waren, aber auch mein Chef damals, der Martin Kotinek, dass wir es schaffen mussten, in dem ersten halben Jahr die Redaktion auf unserer Seite zu bekommen. Weil ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man neue Plattformen aufsetzt, wenn man neue Formate entwickelt. Das Erste, was man schaffen muss, ist, dass man das eigene Team an Bord holt, damit man nicht diesen inneren Widerstand immer überwinden muss.
Ja, wie war das? Gab es den inneren Widerstand?
Also, naja, also nicht.
Leute, die dir gesagt haben, ich möchte nicht ins Studio kommen und mit dir einen Podcast machen?
Also nicht aus Boshaftigkeit oder so, als nur zum Zweck des Widerstands, sondern eigentlich gab es diesen natürlichen Widerstand daraus, dass es eine neue Aufgabe war, eine zusätzliche Aufgabe war. Und jetzt muss man halt neben Print, Online, Kommentar schreiben, Bilder machen etc., muss man halt auch noch Podcast aufmachen. Und oft treffen ja Podcast-Leute, die auch schon für die großen Kommentare eingeteilt sind, die schon für die großen Recherchen eingeteilt sind, weil die haben ja die spannenden Geschichten, die spannenden Zugänge. Und das ist natürlich einfach ein Mehraufwand. Und das verstehe ich, war für mich total nachvollziehbar. Und ich habe dann ziemlich schnell, Gott sei Dank, ein paar Verbündete gefunden. Verbündete meine ich wirklich nicht wir gegen die anderen, sondern Leute, Gleichgesinnte, die gesagt haben, es interessiert sie, in den Podcast zu gehen, es macht ihnen Spaß. Ganz am Anfang zum Beispiel war dabei gleich der Fabian Schmidt, unser Investigativchef, der einer unserer meist aufgetretenen Gäste ist. Der war zum Beispiel auch gleich am Anfang dabei. Die Katharina Mittelstädt war auch gleich am Anfang dabei, die von sich aus gesagt haben, es taugt ihnen, es macht ihnen Spaß. Und die mich da sehr unterstützt haben. Und das ist dann, hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer, oder es hat die Leute angesteckt, andere Leute angesteckt, auch mitzumachen. Und ich glaube, das war die erste Aufgabe, die wir eigentlich erledigen mussten, diesen Podcast in der Redaktion zu verankern. Und ich würde sagen, das hat ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert, bis es wirklich so fix drinnen war in unserer DNA, wir machen jetzt auch Podcast. Heute ist es so, dass wir ein ziemlich gefestigtes Team sind. Wir produzieren den Thema des Tages Podcast, wie alle Podcasts, ziemlich eigenständig. Das heißt, wir suchen uns die Themen selber aus, fragen die Leute selber an, setzen unsere eigenen Schwerpunkte. Und war es früher noch so, dass der Thema des Tages Podcast wirklich sehr, sehr stark angebunden war an das Tagesgeschehen in der Redaktion. Thema des Tages ist total irreleitend, weil was ist das Thema des Tages für jeden Menschen? Was anderes natürlich. Ist es heute so, dass wir viel mehr dazu übergehen, längerfristig zu planen, größere Gäste und Gästinnen einzuladen. Größer ist immer schlecht, aber...
Ich wollte gerade sagen, was meinst du mit größer?
Ja, ich wollte eher sagen, eigentlich Menschen einzuladen, die vielleicht von extern kommen, aber auch sehr lange in einem Thema drinnen sind. Das können Wissenschaftlerinnen natürlich sein, aber auch natürlich Journalistinnen und Journalisten, die lange an einer Recherche arbeiten. Weg von diesem, wir müssen das reine Tagesgeschehen abbilden. Und das führt dazu, dass wir im Prinzip bei Podcasts immer mehr zu einer eigenständigen Redaktion werden und nicht nur ein Anhängsel sind. Und ich glaube, das zahlt sich voll aus. Das ist sicher das, was am Ende ich als Erfolg bezeichnen würde, wenn wir es schaffen, mit unserem Podcast Themen zu setzen und auch gehört zu werden, weil es nur bei uns diese Zugänge gibt.
Jetzt ist euch quasi dieser Erfolg gelungen und du hast vorhin gesagt, wenn man nichts zu verlieren hat, dann ausprobieren. Wenn dann der Erfolg da ist, ein bisschen vorsichtiger werden. Seid ihr jetzt vorsichtig?
Also bei der Themensetzung sind wir nicht vorsichtig. Und bei den Zugängen, ich bin immer ein Freund davon, Sachen auszuprobieren. Wo wir vorsichtig sind, ist das Thema Video. Das liegt einfach daran, dass mir immer noch nicht ganz klar ist, wie die Finanzierung von Video aussieht. Mittlerweile bin ich auch verantwortlich für unser Videoressort und wenn wir die Videotätigkeiten, die wir haben, ansehen, dann ist es ganz klar, es gibt dieses Nachrichtengeschäft, das heißt aktuelle Newsvideos und parallel dazu gibt es Eigenproduktionen. Dann gibt es die Vermarktung auf der eigenen Webseite und dann gibt es die Vermarktung auf YouTube. Bei Podcasts ist mir noch nicht ganz klar, ob es sich hundertprozentig auszahlt, den Betrieb auf Video umzustellen. Und was sich auszahlt und was sich weniger auszahlt. Deswegen bin ich dann noch zögerlich und deswegen sind wir auch als Standard zögerlich, großes Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir stellen jetzt Thema des Tages um auf Video. Das liegt daran, dass das Podcast-Geschäft eigentlich ein sehr berechenbares ist. Bei Podcast geht es ja darum, dass man Abonnements aufbaut oder Abonnentinnen aufbaut. Und die Anzahl der Abonnentinnen korreliert sehr stark mit der Anzahl der Abrufe. Beim Videogeschäft auf YouTube folge ich dem Trend, folge ich dem Algorithmus und muss hoffen, dass ich einen Lucky Shot schaffe und mit einem Video durch die Decke gehe. Und wenn ich das paar Mal schaffe, dann vielleicht registriert mich der Algorithmus auf YouTube, dass er mich öfters vorschlägt und dann vielleicht gibt es so etwas wie eine Regelmäßigkeit. Aber der Weg zu einer Regelmäßigkeit, zu einer Berechenbarkeit ist viel schwieriger, viel länger. Und das macht es so schwierig, weil wir nicht sagen können, ja, wir investieren jetzt 10.000, 20.000, 100.000 Euro in Video, damit wir Videopodcasts machen können. Dafür bekommen wir so viel Geld raus. Diese Rechnung können wir nicht aufstellen. Und das macht es für mich schwer zu sagen, wir setzen den Erfolg, den wir mit den Audioversionen unserer Podcasts geschafft haben, aufs Spiel für ein neues Medium oder für ein anderes Medium, das mir nicht garantieren kann, dass wir diesen Erfolg fortsetzen.
Aber da will ich gleich zwischendurch noch reinfragen, bevor wir über Video reden, noch weiter. Ist ja auch die Frage, wie man den Erfolg der Audioproduktionen noch mehr zu Geld machen kann. Also sprich, es zu einem Geschäftsmodell machen kann. Das eine ist natürlich Werbung. Aber die Frage ist ja auch, ob es zum Beispiel von den Hörerinnen und Hörern, die jetzt ihr mit Thema des Tages habt, und das sind, wie wir ja seit einigen Monaten wissen, sehr viele, ob die zum Beispiel bleiben würden, wenn man Thema des Tages hinter eine Bezahlschranke stellen würde, so wie das ja der Daily gemacht hat und nötig. Times mit einigen ihrer Podcasts mittlerweile.
Die das Archiv kostenpflichtig machen.
Genau. Also dass man nicht mehr ganz, also es gibt ja unterschiedliche Modelle. Manche machen das Archiv kostenpflichtig.
Ich glaube, die Zeit macht alles kostenpflichtig.
Ja, oder? Ist so ganz durcheinander. Die Zeit, ich glaube, es experimentieren alle damit, weil es ist auch bei der Zeit immer wieder mal unterschiedlich. Kommt mir vor, jetzt ist das alles gesagt wieder eher gleich abrufbar. Zeitlang konnte man es sich nicht anhören. Also ja, die Frage, die sich alles stellen ist, können wir das, was hier offenbar in manchen Bereichen jetzt schon gelungen ist, nämlich die rein textgetriebenen Medien auch ein bisschen zu diesen audiogetriebenen Medien zu machen, so wie du gerade sagst. Das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wenn man das Thema des Tages sich immer mehr auch begreift als eigenständige Redaktion. Aber können wir damit auch Geld verdienen? Also ist das, glaubst du, dass das irgendwann die Zukunft sein wird oder wird es immer nur ein frei zugängliches Nebenprodukt bleiben?
Tja, die Berechnungen stellen gerade alle an.
Ja.
Naja, es ist wieder ein Spiel der Statistik. Wie bei jedem Abo-Geschäft rechnet man sich aus, wie hoch der Anteil der Personen ist, die zahlen würden für ein kostenloses Angebot. Und dann gibt es je nach Gewicht des Inhalts und je nachdem, wie spannend es ist, ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und das alles, also ich meine, wie du die Zahlen im Kopf hast oder wie ihr darüber redet, aber die Conversion Rate, die bekannte ist ja im Promillebereich oder im niedrigen Prozentbereich. Das heißt, wenn ich 1000 Abrufe habe für einen Artikel, ist die große Frage, wie viele davon würden für diesen Artikel zahlen? Und wenn die Antwort ist 1%, dann sind das 10 Leute. Und die Frage ist, kann ich mit 10 Leuten diesen Artikel finanzieren? Und kann ich mit 10 Leuten diesen Podcast finanzieren? Tja, dann ist die Frage, welchen Zweck erfüllt Podcast für das Gesamtangebot? Bei uns war lange Zeit die Antwort darauf, Podcasts erschließen für uns neue Zielgruppen, viel jüngere Zielgruppen. Das ist immer noch so. Wir bekommen mit unseren Podcast-Hörerinnen und Hörer, die teilweise den Standard vorher nicht kannten. Mittlerweile sind es sehr viele, die uns zuerst hören, bevor sie den Standard lesen. Und das ist natürlich ein Mega-Marketing für die Redaktion, ein Mega-Marketing für unser Produkt generell. Und dann war der Versuch, mit dieser treuen Hörerschaft die Leute zu einem Abonnement vom Standard zu bewegen. Und das ist natürlich irrsinnig schwer, weil dann nochmal eine größere Hemmschwelle dazwischen ist, von einem Hörangebot auf ein Print- oder Online-Angebot zu gehen. Der zweite Schritt ist Monetarisierung über Werbung. Und ich glaube, da haben wir einfach den großen Vorteil bei Podcasts, dass unsere Werbepreise nach wie vor sehr hoch sind im Vergleich zu allen anderen Werbeformen. Podcast-Werbungen sind die besten Werbungen, die es gibt. Podcast-Werbungen funktionieren besser als andere Werbungen. Die Vertrauenswerte sind viel höher. Die Leute hören sie auch an. Und ich glaube, das sollte sich jeder, der Podcast macht, auch wirklich zu Herzen nehmen. Damit gibt es eine Möglichkeit, Podcasts zu finanzieren. Und alle Werbekunden, Kundinnen, die jetzt zuhören und noch nie Werbung geschaltet haben im Podcast, schaltet in Podcast Werbung, weil da werden eure Produkte auch besser wahrgenommen.
Das ist ein guter Aufruf.
Ja, da schließen wir uns mal an. Du hast jetzt schon ein bisschen besprochen, die Kleinheit, die fehlende Größe oder die Enge des österreichischen Markts. Das ist aber trotzdem ein Markt, der ja quasi zeitgleich mit unserem Podcast gewachsen ist und jetzt ja eh schon deutlich größer ist als in der Vergangenheit. Wie blickst du da eigentlich in die Zukunft?
Wenn ich mir diese berühmten 1 Million Seherinnen oder Seher von der ZIP2 anschaue auf dem Papier, die es angeblich gibt, das lasse ich mal dahingestellt, ob es die wirklich gibt, dann frage ich mich, wo sind die? Wie erreichen wir die? Warum haben wir die noch nicht erreicht? Wenn diese Millionenzahlen vom ORF stimmen, auch was zum Beispiel den Ö1-Wecker betrifft,
Ö3-Wecker betrifft,
dann würde mir das sagen, es gibt noch wahnsinnig viel Potenzial zu wachsen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden in den nächsten Jahren wahnsinnig wachsen oder diese Zahlen sind nicht echt und erfunden. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Hochrechnungen von Zahlen sind immer sehr schwammig, aber dass es noch viel mehr Menschen gibt in Österreich, die Podcasts theoretisch hören können, glaube ich auch.
Vielleicht kann man sich auch, für mich noch interessieren, wann war denn das größte Wachstum das Thema der letzten 6 Jahre zum Beispiel? Also wann habt ihr gemerkt, dass der Podcast einfach eine größere Zielgruppe erreicht oder mehr Menschen erreicht?
Wir haben in den ersten Jahren von 2019 bis 2023 jedes Jahr ungefähr 30% Wachstum gehabt, was ein Wahnsinn ist. Also das ist absolut ein Wahnsinn für uns gewesen. Und das war wirklich, wirklich schön, das mit anzusehen. 2024 hatten wir zum ersten Mal ein Jahr, wo wir minimal gewachsen sind. Gab sicher interne Gründe dafür, Umstellungen etc. Themenlage war plötzlich auch nicht mehr so spannend nach Jahren der Pandemie, des Krieges. Plötzlich war 2024, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben das generell auch über verschiedene Plattformen gesehen, dass 2024 ein bisschen ein Down-Jahr war. Plötzlich war die Nachrichtenlage vielleicht nicht mehr so interessant, wie sie vorher war, oder Leute haben sich auch abgewendet nach diesen heißen, intensiven Jahren der Katastrophenberichterstattung.
Ich finde das bis heute noch ein bisschen zu spüren, dass das so, wir hatten einfach gerade mit Österreich und mit dem ganzen innenpolitischen,
genau,
wir hatten ja noch vor der Pandemie schon, das war zuerst Innenpolitik, Wahl, Pandemie, dann Ukraine, Israel und so weiter. Und der Superwahljahr 2024 hatte zwar viele Möglichkeiten und Anlässe, um viel zu berichten, aber ist vielleicht nicht mehr ganz so hängen geblieben bei den Menschen.
Ja, wir haben einfach gesehen, es gab in den letzten Jahren richtige Peaks, Start des Ukraine-Kriegs, die schreckliche Attentat, die Anschläge auf Israel, da gab es richtige Peaks. Davor waren es natürlich die ganzen Kurzskandale und etc. Da gab es total viele Anlässe. 2024, weiß ich, das Superwahljahr hat nicht ausgereicht. Jetzt sehen wir, und das freut mich auch sehr, dass wir am Anfang des Jahres ein bisschen umgestellt haben in unserer Art und Weise, wie wir Thema des Tages gestalten. Ich habe schon gesagt, wir waren sehr im Nachrichtengeschehen aufgehängt. Und dieses Jahr war für mich eines der großen Vorsätze, dass ich gesagt habe, ich möchte größere Deep Dives haben. Ich möchte Leute von extern mehr einbeziehen. Ich möchte schauen, was wir berichten können, was andere vielleicht nicht in ihrer täglichen Berichterstattung drinnen haben. Und das hat bisher in diesem ersten Halbjahr sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass dieses Jahr wieder besser wird.
Ich habe auch den Eindruck, wenn man euch beobachtet, dass ihr vielleicht auch, weil es Inside Austria ja auch gibt, jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ihr innenpolitisch weniger macht und irgendwie stark auf Außenpolitik, also USA, China in den letzten Monaten setzt. Ist der Eindruck wahrscheinlich richtig?
Ja, weil das Interesse einfach in Österreich schwindet. Inside Austria war ja auch für uns ein wahnsinniger Wachstumsfaktor in den ersten Jahren. Und wir haben jetzt auch gemerkt, in diesem Jahr ist für Inside Austria viel schwerer geworden, weil einfach, ja, es passieren jetzt aktuell nicht mehr so viele Skandale und ich als Bürger sage, ja, gut eigentlich. Gut, dass mal eine Regierung auf einmal regiert. Ja, kann man jetzt auch streiten, wie gut das jetzt funktioniert oder nicht. Aber wir merken einfach, das Interesse ist nicht da, weil die Skandale nicht so groß sind. Und da müssen wir auch bei einem Inside Austria uns überlegen, okay, was kann Inside Austria noch sein, wenn es nicht nur Skandale sind? Also es sind immer diese Herausforderungen für diese spezifischen Themenformate. Wenn die Nachrichtenlage das nicht ergibt, dann muss man sich zum Beispiel auch bei einem Klimapodcast überlegen, was macht man jetzt, wenn plötzlich das Interesse für Klima nicht mehr da ist? Muss man auf Energie umschwenken? Es gibt verschiedene Lösungen für das. Bei Thema des Tages haben wir halt den Vorteil, wir können machen, was wir wollen. Und wenn jetzt einfach das große Interesse da ist an den USA, dann machen wir einfach viel USA.
Ich habe noch was Lustiges gemacht, bevor wir das mache ich letzte Zeit öfter. Ich bin spät auf die Party aufgestiegen, aber ChatGPT gefragt zu unseren beiden Podcasts und zu der Idee, was das ist, wenn wir da zusammenkommen.
Kommen wir überhaupt vor bei ChatGPT
schon? Das Lustige ist, das hat mich jetzt wirklich zuerst gewundert. Ich habe mehrmals nachgefragt.
Wir haben vorher schon gelacht.
Ein bisschen hat es uns natürlich auch gefreut, weil Thema des Tages wurde Ö1 zugeordnet von ChatGPT. Aber wir, was
weil wichtig wir ist, schon zur weil wir eine Institution sind, deswegen.
Dann habe ich irgendwie etwas genervt geschrieben, Thema des Tages ist nicht von Ö1, sondern von Standard. Entschuldigung, hat er sich entschuldigt, ChatGPT oder er, sie, wie auch immer man ihn nennen möchte. Und dann ausgespuckt die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede und das war dann wiederum auch sehr lustig, ich muss schauen, ob ich das jetzt so schnell finde.
Ja.
Also die Gemeinsamkeiten waren irgendwie illogisch, also beides tagesaktuelle Geschehen erklären, einordnen. Allerdings haben wir gelacht beim Unterschied also Unterschied beim Stil steht bei Thema des Tages seriös, ruhig, analytisch und bei was wichtig ist direkt, kompakt, nah an Printthemen, was auch von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, wahrscheinlich stimmt, dass wir natürlich noch stärker noch mit der Zeitung auch verbunden sind. Dann das alles richtig, aber dann jetzt kommt's, da musst du dich jetzt kurz festhalten und das gut verdauen. Beim Host steht bei Thema des Tages Eva Konzett, die ist vom Falter.
Ja.
Antonia Raut, ja, oder andere.
Ja.
Und bei Was wichtig ist, steht Anna Wallner, aber dann auch Elias Nadmesnik. Der, okay, muss man allen Zuhörern, die jetzt dabei sind, die uns zuhören, erklären. Der war unser Kollege, unser Pendant beim Kurier. Also man sieht, ChatGPT hat eigentlich keine Ahnung.
ChatGPT weiß nicht, wer die österreichische Podcast-Szene, genau, ist.
Und dann noch ein sehr Skandal, lustiges Bomo, bei der Länge steht bei eurem Podcast 15 bis 20 Minuten. Und jetzt kommt's, das habe ich der Christine auch noch nicht gesagt, bei uns steht 8 bis 14 Minuten.
8 bis 14.
Was erstens mal wirklich seltsam ist, weil es kaum ein Unterschied ist, aber und auch gar nicht so stimmt. Also es ist interessant, wir reden immer so viel über KI und das beschäftigt uns auch alles so stark, aber dann
muss man doch noch drüber schauen
und merkt, die haben eigentlich auch wenig Ahnung. Ja. Das wollte ich euch noch kurz zwischendurch zeigen.
Vielleicht eine Sache noch zu dem, wie wir es geschafft haben, erfolgreich zu werden. Da möchte ich an dieser Stelle sagen, es hängt natürlich an den Personen auch. Ja. Und ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass nach dieser Anfangsphase, wo ich alles allein gemacht habe, die Möglichkeit hatte, jemanden an Bord zu holen. Das war damals die Antonia Raut, die aus einer Praktikumsstelle eigentlich zu uns gekommen ist, die ein Riesenglücksgriff war, der ich ziemlich schnell alles beibringen konnte, was ich konnte, und mit der wir diesen Nachrichtenpodcast weiterentwickelt haben und auf sichere Beine gestellt haben. Dann kam Inside Austria, wo ich wieder den Anfang gemacht habe, das habe ich dann auch ihr übergeben. Dann hatten wir ein Riesenglück, dass wir den Christoph Neuwirth zu uns bekommen haben, der unser Audio-Producer ist im Endeffekt, der fast alle Themen-Podcasts produziert, und ohne dessen Organisationstalent und Überblick das Ganze nicht möglich wäre mittlerweile. Also ich werde heillos überfordert, 8 Podcasts zu organisieren und zu produzieren.
Und wie viele Menschen seid ihr heute im Team?
Wir sind 4 Leute, und das in wechselnden Rollen. Es ist später noch der Tobias Holub dazugekommen für Thema des Tages speziell. Die Margit Ehrenhöfe ist auch noch dazugekommen. Die Margit Ehrenhöfe ist mittlerweile in Karenz gegangen. Jetzt ist der Daniel Retschitz-Egger gekommen von Puls zu uns. Auch eine wahnsinnige Bereicherung. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mir in meinem Job auch noch Spaß macht. Soweit es möglich ist, wenn man neue Leute holen kann, diese neuen Leute zu sichten, kennenzulernen und da die richtigen Leute zu finden. Und ich hatte bis jetzt wirklich nur Glücksgriffe. Also ein Riesenkompliment an dieses Team, weil der Podcast vom Standard ist nicht Scholt Wilhelm, wie wir jetzt von ChatGPT wissen, sondern eher vom Falter wahrscheinlich. Nein, aber das ist einfach die Leistung eines ganzen Teams, und zu diesem Team gehören nicht nur die Podcast-Produzierenden, sondern wie bei euch auch, die vielen Redakteurinnen und Redakteure, die die Inhalte beisteuern, die Recherchen machen. Ohne die wäre das Ganze ja gar nicht möglich. Mhm. Wenn man das, was wir hier am Tisch machen, also ich meine jetzt unsere Nachrichten-Podcast, wenn man das in Eigenproduktion machen würde, ohne eine riesige Redaktion im Hintergrund, wäre das in diesem Takt nie möglich. Ja. Und unfinanzierbar.
Und nicht umsonst heißt eben auch die Zeitung zum Hören. Es ist ja eben das, was wir gut können. Wir sind, gerade wenn man vom Tageszeitungsbusiness ausgeht, einfach teamgetriebene, ja, Medienorganisationen.
Zum Schluss wollten wir noch wissen, wie Scholt Wilhelm mit Projekten oder Podcasts umgeht, die nicht funktionieren. Was lässt man wann weg?
Man kann nicht alles erfolgreich machen, und wir haben das schon, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt, alles ist ein Lernprozess. Versuchen, probieren, experimentieren, und wir haben in unserer Entwicklungsphase mehrere Podcasts auf die Beine gestellt, von denen wir überzeugt waren, dass sie uns Spaß machen, dass sie den Hörerinnen und Hörern gefallen werden, dass es auch einen Markt dafür gibt, und nachher festgestellt, eine dieser Komponenten wird nicht erfüllt, und wenn nicht alles passt an einem Podcast, dann lässt er sich schwer umsetzen, schwer finanzieren. Ja, und dann muss man sich davon verabschieden. Aber ich finde es nicht so dramatisch. Natürlich tut es mir leid für die Leute, die daran gearbeitet haben. Es tut mir leid für die Inhalte, die wir jetzt nicht mehr bieten können. Aber jedes Mal, wenn du etwas einstellst, werden im besten Fall Ressourcen frei für Neues. Und diese Ressourcen kannst du vielleicht besser einsetzen. Und wenn du nicht die Augen offen hältst für diese Chancen und versuchst immer an allem festzuhalten, wirst du einfach träge, starr und kannst dich niemals weiterentwickeln. Deswegen finde ich dieses Fokussieren in Verbundenheit mit, wir müssen uns von etwas verabschieden, auch in Ordnung. Solange es bedeutet, wir können was Neues erschaffen. Wenn Fokussieren nur heißt einsparen, ja, dann ist es ein Spiel nach unten und irgendwann existieren wir nicht mehr.
Das wünsche ich mir für die Medienbranche, dass tatsächlich für alles, das eingestellt wird, Platz und Ressourcen da ist für was Neues. Das wünsche ich mir wirklich.
Es wird wahrscheinlich nicht für alle Bereiche gelten, aber zum Beispiel jetzt das große Thema, das uns alle umtreibt, ist KI, und das nimmt uns unsere Arbeit weg etc. Sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich merke in meinem Alltag, wie viel Arbeit mir KI abnimmt. Also es war noch nie so einfach, einen Sparringpartner für seine Ideen zu finden. Mein größtes Steckenpferd im Beruf, das ich, glaube ich, über die letzten 20 Jahre entwickelt und aufgebaut habe, ist es, in Geschichten zu denken und in Überschriften zu denken. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der in diesen Beruf einsteigt. Überleg dir, was ist eine Geschichte und wie verkaufst du diese Geschichte? Das denken viel zu viele nicht. Viel zu viele denken nicht darüber nach, schreiben ihre Geschichten und nachher setzen sich und denken, ja, was ist eigentlich das Spannendste? Was ist denn jetzt der Titel? Der Titel muss vorher da sein. Du musst vorher wissen, was du erzählen möchtest. Und mit ChatGPT habe ich jetzt einen Sparringpartner, wo ich dann nicht mehr meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die gerade was anderes, was Besseres zu tun haben, damit belasten muss, Titel zu schärfen, ja, machen wir immer noch. Ist immer noch ein ganz großer Aspekt. Aber ich habe schon jemanden, der mir zur Seite steht und hilft, Gedanken zu formulieren, Ideen zu entwickeln, Zugänge zu finden.
Und eine Frage habe ich noch, wenn du jetzt für dich selbst einen Podcast machen würdest, also einen Independent-Podcast, ganz unabhängig vom Standard.
Was ist ein Angebot für mich, oder?
Ja, genau. Nein, das ist ja auch nicht independent. Du kannst gern für uns
arbeiten. Nein, ich meine vielleicht als
Nein, wenn als du jetzt Anna sozusagen, Weiner. Weil du gesagt hast, du bist ein Nerd, ja, einen machen würdest für dich selber, was würdest du anders machen als beim Standard? Als bei den Podcasts für den Standard?
We welcome ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen. Ich habe wirklich das Glück, dass ich in einer Redaktion arbeite, wo ich mich ausleben kann. Wo mir auch keiner auf die Finger klopft oder sich groß einmischt. Wenn ich alles selbst machen würde und nur für mich verantwortlich wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch viel aggressiver an mein Produkt herangehen und viel weniger Rücksicht nehmen auf, was wir liebgewonnen haben, was uns wichtig ist, auf eingearbeitete Prozesse, auf Strukturen. Wenn man in einem Team arbeitet, in einer Organisation arbeitet, ist man immer Teil dieser Organisation und muss Rücksicht nehmen darauf. Wenn ich nur für mich allein arbeite, dann kann ich morgen etwas anderes machen, als ich heute mache. Und wenn du fragst, meine Leidenschaft, weil ich Nerd war früher, bin immer noch Nerd, aber das habe ich mir, die Lust, Videospielen zum Beispiel, habe ich mir durch meinen Beruf abgewöhnt. Mhm. Also wenn vielleicht noch ein Tipp für junge Leute, wenn ihr eine große Leidenschaft habt und Journalistinnen werden wollt und sagt, ich möchte genau über dieses Thema schreiben und dieses Thema ist vielleicht euer Hobby, Videospiele, Sport etc., überlegt es euch einfach, was das für euer Hobby bedeutet und eure Leidenschaft. Wenn du plötzlich gezwungen bist, Filme bis zum Umfallen zu schauen und Bücher im Akkord zu lesen, um sie rezensieren zu können, vielleicht verlierst du dann auch die Freude daran. Bei mir ist es so gewesen, bei Videospielen zum Beispiel und auch bei der Tech-Szene. Jetzt interessiert mich das ganze Netzpolitische und die Auswirkungen von den Tech-Milliardären auf die Gesellschaft. Das interessiert mich alles noch. Aber ich würde mir heute keinen Handytest mehr durchlesen und auch keine Videospielrezension.
Spannend.
Ja. Das stimmt. Also ich glaube auch, dass man immer nicht vergessen darf, was es mit dir macht, wenn du sehr, sehr eintauchen darfst in das Thema, das du liebst. Das geht mir sehr oft schon, in meinem Leben ist mir sehr auch oft damit gegangen, wenn du Vorbilder triffst und kennenlernst. Besser. Also wenn man dann in einem Bereich ist, wo man...
Dann verpufft der Zauber,
meistens. Genau, oft auch, ja, wenn man halt näher rückt und wenn man Fragen stellt, wenn man hinterfragt mehr, als wenn die Person so in der Ferne eine Schablone bleibt, auf die man irgendwie Dinge projizieren kann.
Aber die Kehrseite dieser Erkenntnis ist auch eine total positive. Wie ich Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien studiert habe, für ein Jahr habe ich es durchgehalten, war mir eines klar, ich werde niemals in meinem Leben Radio machen.
Weil jetzt bist du nicht weit weg davon.
Ja, und mir war klar, ich werde nur Online-Journalismus machen, weil das ist das, wo der Vibe ist und wo der Trend hingeht. Ja, so habe ich angefangen. Und heute, ich hätte mir nie gedacht, dass ich Podcasts machen werde. Habe auch deswegen meine Ausbildung nicht in diese Richtung gemacht und mein Interesse nicht in die Richtung gesetzt. Und das hat mir eigentlich gezeigt, oft sind die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, Dinge, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie dir Spaß machen.
Und steckt halt schon auch viel Vibe im Podcast machen, das glaube ich.
Viel was?
Viel Vibe.
Viel Vibe, ja.
Wir haben noch vergessen, dich nach deinem liebsten Sommergeräusch, jetzt wollte ich ein Gespräch fragen.
Dieses ist mein liebstes Sommergeräusch.
Was ist dein liebstes Sommergeräusch, wenn wir schon beim Thema Audio und Hören sind?
Es ist schwer für euch zu in echt zu reproduzieren. Ja, obwohl, vielleicht zumindest im Studio, das Grillenzirpen.
Mhm. War noch nicht bis jetzt, ist bis jetzt noch nicht genannt.
Okay. Gutes Geräusch, hört man auch oft gerade.
Genau. Ja, das erinnert mich immer irgendwie an Ferne, an Urlaub.
Apropos ferne Urlaub, wie ist denn dann so ein Sommer, eine Sommerproduktion, wie unterscheidet sich gerade in einem Nichtwahljahr wie dem 2025er Jahr die Sommerwochenproduktion der Podcasts im Vergleich zum unter dem Jahr? Ist das ruhiger, gemächlicher?
Sommerloch gibt es so nicht mehr, hast du vorhin gesagt.
Ja, es gab noch nie ein Sommerloch auf der Produktionsseite.
Das stimmt.
Weil wenn wir von einem Sommerloch reden, reden wir immer über die Themen. Wenn es keine Themen gibt, keine aufgelegten, dann ist ja die Arbeit umso schwerer eigentlich. Deswegen unterscheidet sich eigentlich die Arbeit von unter dem Jahr zum Sommer kaum. Ich muss halt schauen, wie ich die Urlaubszeiten überbrücke. Das ist klar. Aber das gelingt uns und bei Thema des Tages in dem Fall ganz gut, weil wir jetzt immer langfristigere Produktionen haben.
Ja, ich würde sagen, lieber Scholt, schön, dass du da warst. Wir machen hier Schluss. Es war nett, mit dir zu plaudern und sich auszutauschen, wie eure Arbeit ist. Und es ist auch schön, dass eben wir uns einmal auf diese Art und Weise im Studio begegnet sind. Danke fürs Kommen.
Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank.
Ich sage danke. Es war wirklich ein sehr anregendes und nettes Gespräch.
Ja, das war die finale Spezialausgabe zu unserer Sommerreihe von Was wichtig ist. Ab morgen hören Sie hier bei uns im Kanal die neue Staffel von Was in Alpbach wichtig ist. Bereits zum 6. Mal senden wir unser Kongressjournal vom European Forum Alpbach. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes und unter diepresse.com/player. Zur Anregung hören Sie im Anschluss gleich noch den kurzen Trailer zu diesem Podcast. Reguläre Folgen von Was wichtig ist mit Nachrichten aus der Presseredaktion 5-mal die Woche hören Sie dann wieder pünktlich zum Schulstart ab 1. September. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald. Damals, im Sommer vor 80 Jahren, haben ein paar befreundete Denker im Tiroler Dorf Alpbach nach Zuversicht gesucht. Gerade erst war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und das Grüppchen legte den Grundstein für etwas, das bis heute fortbesteht.
Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you.
So wird das Europäische Forum Alpbach in diesem Jahr also schon 80. Und die rund 4000 TeilnehmerInnen und Stipendiaten aus 60 Ländern, die mittlerweile ins Dorf kommen, suchen wieder Zuversicht in einer taumelnden Welt. Auch diesen Sommer sendet die Presse ein Kongressjournal zum Hören aus diesem Dorf der Denker, CEOs und Studentinnen. In Staffel 6 unseres Podcasts interviewen wir Experten und Gäste aus aller Welt, die der neue Präsident Ottmar Karas mit seinem Team eingeladen hat. Wir suchen den Widerspruch und die Kontroverse, aber auch das Gemeinsame und natürlich nach Lösungen. Wir schauen zu beim Wiener Derby im Alpbacher Fußballstadion und wandern mit Ministerinnen aus ganz Europa. Und etwas ist ganz neu. Wir senden dieses Jahr zum ersten Mal aus einem mobilen Studio-Container mit Glasfront, voll ausgestattet mit Audio- und Videotechnik. Man kann uns also auch beim Arbeiten zusehen. Und der Container wird gut sichtbar vor dem Kongresszentrum in Alpbach geparkt sein. Und ja, man kann uns dort auch besuchen kommen.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Wir sind auf einem guten Weg.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group. Täglich ab 23. August abrufbar überall, wo es gute Podcasts gibt und auf allen Plattformen der Presse.
Hören Sie sich das an.